Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler, herzlich willkommen. Wir sind in der fünften Folge der fünften Staffel. Mein Name ist Werner Kleine aus Wuppertal. Ich bin der Neutestamentler in unserer Runde.
Und mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin der Alttestamentler hier in der Runde. Wir sind jetzt schon weit vorangeschritten in dieser Passionserzählung des Matthäusevangeliums. Wir sind jetzt bei Pilatus angekommen. Und ich freue mich schon 3 Tage auf diese tolle Einladung, die ich machen werde. Ich werde nicht sagen, nein, wir jagen euch nicht von Pontius zu Pilatus, sondern wir beschäftigen uns intensiv in dieser Folge mit genau diesem Abschnitt über Pontius Pilatus und steigen tief in die Texte ein, indem wir sie neu erzählen. Das machen wir hier in dem Podcast. Wir erzählen die biblische Geschichte neu und anders, um neue Perspektiven und neue Einsichten zu gewinnen.
Ja, und ich habe mich in besonderer Weise auf diese Folge gefreut. Ich habe es dir, glaube ich, mal irgendwann erzählt. Meine Diplomarbeit habe ich vor gut 35 Jahren über den Pilatus-Prozess geschrieben, allerdings nach dem Johannesevangelium. Wir hangen uns ja hier am Matthäusevangelium, an der Matthäus-Passion etwas entlang. Aber mein Ermittler Dynatos Machitis Homikros liest ja generell sowieso synoptisch und von daher kommt natürlich auch das Johannesevangelium gleich in meiner Geschichte wieder vor. Aber diese ganze Erzählung mit dem Pontius Pilatus ist natürlich in vielerlei Hinsicht interessant, weil auch der Pilatus im Räderwerk des göttlichen Heilswerkes natürlich eine bedeutende Rolle spielt. Ohne ihn wäre Jesus eben auch nicht am Kreuz gestorben und hätte nicht vom Kreuzestod auferstehen können. Seine Rolle ist insgesamt etwas zweifelhaft. Man liest ja in den Geschichten, dass er eigentlich von der Unschuld Jesu überzeugt ist. Er hätte ihn freilassen müssen. Er verurteilt ihn trotzdem zum Tod am Kreuz, was natürlich ihn ähnlich ambivalent erscheinen lässt wie einen gewissen Judas Iskariot, ohne den es das Heilsgeschehen auch nicht gegeben hätte. Was nicht zuletzt dazu geführt hat, dass beide in der koptischen Kirche heilig gesprochen worden sind. Soweit würden wir in der römisch-katholischen Kirche nicht gehen, aber es zeigt, auch solche merkwürdigen Gestalten haben offenkundig eine wichtige Funktion im Heilswerk Gottes.
Guck mal, ich korrigiere dich direkt mit meinem Allgemeinwissen, was ich habe. Nicht bei den Kopten, sondern bei den äthiopisch-orthodoxen ist er heilig gesprochen, nicht nur er, sondern auch seine Frau. Das kommt nämlich aus der Rezeptionsgeschichte, vielleicht reden wir nachher darüber. Aber genau das ist das Faszinierende. Wir haben einen Heiden, der in unserem Glaubensbekenntnis vorkommt, Pontius Pilatus. Und irgendwie hat die Kirchengeschichte es geschafft, aus demjenigen, der Jesus Christus kreuzigen lässt, einen Heiligen werden zu lassen. Ihr merkt schon, diese Figur Pontius Pilatus ist unglaublich spannend. Auch in der Erzählung ist es ja bis in unsere heutige Sprache hinein, dass wir sagen, wir waschen unsere Hände in Unschuld. Das steht da so im Matthäusevangelium. Eine großartige Szene. Und 2 Sätze später, er ließ Jesus geißeln und liefert ihn aus zur Kreuzigung. Also eine spannende Frage dieser Folge ist sowieso, wer ist dieser Pontius Pilatus? Das finde ich auch eine spannende Lehrstelle, der wir nachgehen können, weil sein Bild ist sehr ambivalent, finde ich, auch wenn nachher die ganze Rezeptionsgeschichte ihn zu einem Heiligen werden lässt. Aber ich habe auch ganz andere Lehrstellen für mich gefunden bei dem Neulesen, die ich super spannend fand und die mir gar nicht so bewusst waren. Man liest ja auch anders, wenn man diese Folgen vorbereitet. Man sucht ja direkt, wo sind denn diese Lehrstellen? Und dann fand ich es zum Beispiel klasse herauszufinden, dass da erzählt wird, dass der Hohepriester und Ältesten ganz viele Argumente vorbringen. Aber Matthäus erzählt gar nicht die Argumente. Was sind denn die Argumente, warum Jesus gekreuzigt werden soll? Und nachher heißt es dann, ja, der Hohepriester und die Ältesten überredeten, beziehungsweise man müsste sogar übersetzen, verführten das Volk, dass sie rufen, kreuzige ihn. Aber auch der Text sagt ja wieder, die Gründe dafür sind gar nicht klar. Der Text sagt uns eigentlich im Endeffekt, die Gründe für die Kreuzigung, das ist eher so eine große Leerstelle. Das musst du jetzt herantragen. Ist es dieses Tempelwort? Ist es dieser Anspruch, Gottes Sohn zu sein? Ist es, dass er König sein will? Der Text lässt das erstmal offen. Und dann kommt diese Fahrt durch den Text. Was macht jetzt Pontius Pilatus mit diesem Jesus Christus?
Ich muss ganz kurz meinen Klugscheißer-Modus nochmal anstellen. Er ist auch in der koptischen Kirche ein Heiliger. Und in der
äthiopisch-orthodoxen Kirche.
Genau, also in der koptischen Kirche und in der äthiopisch-orthodoxen Kirche. Wie schön, wenn der Alttestamentler und der Neutestamentler beide gleichzeitig recht haben.
Und für die Wahrheit, schaut in die Shownotes, weil da werden wir verlinken, wer die richtige Quelle dazu gefunden hat.
Ja, du hast die KI gefragt. Ich auch.
Nein. Ich habe nicht die KI gefragt.
Ökumenisches Heiligenlexikon, da kannst du nachgucken, da steht's drin. Okay. Aber egal,
so, tut ja nichts zu sagen. Also, wir verlinken die Wahrheit unter dieser Folge.
Prima. Die Wahrheit steht immer unter dieser Folge in den Shownotes. Nein, Spaß beiseite. Ist ja so eine kleine Käppelei, muss ab und zu sein. Nein, diese ganze Erzählung ist ja in den Evangelien sehr spartanisch dargestellt, bis auf das Johannesevangelium, das ja ein Theaterstück daraus macht, das sogar zwei Bühnen hat. Es gibt ein Drinnen und ein Draußen und der Pilatus läuft immer hin und her. Drinnen ereignet sich die Wahrheit oder die Offenbarung der Wahrheit. Draußen ist die Erkenntnislosigkeit, die Verstocktheit. Das entfaltet der Johannes ganz wunderbar, wobei er die Gruppen ja noch benennt. Draußen die Juden und drinnen Christus, wodurch so eine Gegnerschaft sehr kumulativ erzeugt wird. Was historisch so nicht gewesen sein kann. Man hat ja in Jerusalem, unweit der Zitadelle, wohl den Palast des Herodes mittlerweile ausgegraben oder erschließt ihn archäologisch. Und dort kann man sehen, dass da auch so kleine Höfe waren. Da passten vielleicht 50, 60 Männekes drauf. Also noch nicht mal der ganze Hohe Rat. Das ist das, wo es geschehen ist. Was aber zur nächsten Frage führt, wo ist es überhaupt geschehen? Es heißt ja in den Evangelien, ist nur vom Prätorium die Rede. Das Prätorium war früher einmal das Feldzelt des Oberbefehlshabers. Ein Zelt, das wird er nicht aufgebaut haben, der Pilatus. Also es ist der Ort, wo sich der Statthalter quasi jetzt aufhält. Und es wurde oft mit der Burg Antonia in Verbindung gebracht. Die war aber eher so eine Art Kaserne. Das ist nicht repräsentativ. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Pontius Pilatus sich anlässlich des Pessachfestes, er residiert ja sonst eher in Caesarea, sich da aufgehalten hat im Palast des Herodes, wird sicherlich standesgemäßer gewesen sein. Und das beantwortet im Prinzip schon auch eine wichtige Frage, die das Matthäusevangelium hier aufwirft, wo wir diesen schrecklichen Satz lesen, dass die Ankläger Jesu sagen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, diese Selbstverfluchung, die eine unglaublich perverse Wirkungsgeschichte entfaltet hat. Es kann eben nicht das ganze Volk da gestanden haben. Aber du hast natürlich sehr gut darauf abgehoben. Das ist etwas, das wird uns jetzt auch durch die nächste Folge noch begleiten. In der nächsten Folge wird es ja um die Kreuzigung und um die Hinrichtung gehen. Da steht im Text in den Evangelien immer nur lapidar, sie kreuzigten ihn, Punkt. Ja, jedem damaligen ist bekannt gewesen, was das heißt, sie kreuzigten ihn, was damit verbunden war. Ähnlich ist es jetzt hier in unserer Erzählung, du hast es schon angedeutet. So ein richtig umfassender Klagekatalog wird da nicht angebracht. Ja? Dabei muss Pontius Pilatus nach römischem Recht geurteilt haben. Er handelt ja an des Kaisers Stelle. Ja, das Ganze ist kein aufwendiges Gerichtsverfahren. Es wird eher ein Schnellgericht gewesen sein. Aber auch das muss nach römischen Maßstäben abgelaufen sein. Also muss es eigentlich vernünftige Klagegründe gegeben haben. Wir erfahren, wenn wir auf die Gesamtheit der Evangelien schauen, allerdings nur einen einzigen Grund. Der hätte es allerdings tatsächlich in sich gehabt. Das ist nämlich, er hat gesagt, ich bin der König der Juden. Und wenn man in die Evangelien selbst schaut, aber das wird der Homie Cross gleich ermitteln, dann merkt man, dass die auch da so ein bisschen, die Beweislage etwas, sagen wir mal, ihren eigenen Anliegen angepasst haben. Was wahrscheinlich heute in Gerichtsverfahren von staatsanwaltlicher oder von anwaltlicher Seite immer noch passiert, dass man bestimmte Beweise halt so oder so würdigt und entsprechend darstellt. Also das ist schon bemerkenswert, dass offenkundig sehr wenig Gründe vorgetragen wurden, dass die Evangelien da oft auch gar nicht so intensiv drüber schildern. Man kann es im Prinzip nur daraus rekonstruieren, weshalb ist er denn zum Schluss hingerichtet worden. Noch bemerkenswerter finde ich, dass dem Pilatus die Beweislage offenkundig anfänglich eben nicht reicht. Es reicht ihm nicht. Also er findet, dass Jesus unschuldig ist. Und er verurteilt ihn trotzdem. Das ist ja der eigentliche Skandal an der ganzen Geschichte.
Du hast wieder perfekt übergeleitet. Wir sind natürlich super gespannt, was dein Detektiv alles aufdecken möchte. Ich will aber einen kurzen Teaser machen, weil du diesen krassen Satz schon zitiert hast. Im Matthäus-Evangelium steht ja, das ganze Volk rief, sein Blut über uns und unsere Kinder. Hier der kleine Teaser. In meiner Geschichte habe ich eine wunderschöne andere Erklärung gefunden. Aber meine Geschichte kommt erst nachher. Jetzt hören wir Werner zu und sind gespannt, wie er uns durch die Texte führen wird und welche neuen Erkenntnisse du, Werner, hervorbringen wirst.
Dann schauen wir mal. Da bin ich wieder. Mein Name ist Mikros. Dynatos Machitis Mikros. Freunde nennen mich einfach Homikros. Ich bin unterwegs im Auftrag des Herrn und ermittle zwischen den Zeilen. Die Geschichte ging nach dem Verhör durch den kleinen Hohen Rat weiter. Man hatte einen Grund gefunden, wie man die Anhänger Jesu in Schach halten konnte. Einer, der einfach so den Gottesnamen JHWH ausspricht und das vor Zeugen, der hat sich eines Sakrilegs schuldig gemacht. So einer muss weg. Er muss sterben. Nur konnte man selbst weder Todesurteile fällen, noch sie vollstrecken. Man musste ihn also den Römern überstellen und ihn vor ein römisches Gericht bringen. Wie gut, dass der römische Statthalter Pontius Pilatus gerade in der Stadt war. Ein öffentlicher Prozess, das war das, was man brauchte. Auch um seine Anhänger zum Schweigen zu bringen. Man musste nur Gründe finden, ihn vor dem römischen Statthalter anklagen zu können. Gründe, die mit Sicherheit zu einer Verurteilung führten, im Idealfall zu einem Todesurteil. Als Nicht-Römer dürfte es für ihn heißen, Condemno, ibis in crucem. Ich verurteile dich, du wirst ans Kreuz gehen. Besser konnte es nicht laufen, heißt es doch in der Tora, ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Wer am Kreuz stirbt, kann deshalb auf keinen Fall der Messias sein. Das wäre Beweis genug. Allein Pilatus wird sich für die innerjüdischen Angelegenheiten kaum interessieren. Es braucht handfeste Gründe, die vor einem römischen Gericht Bestand haben. Der kleine Sanhedrin hat offenkundig welche gefunden, denn die Evangelisten wissen, dass alle Hohepriester und die Ältesten des Volkes, das alle deutet darauf hin, dass mittlerweile der gesamte Sanhedrin involviert zu sein scheint, gab es doch nur einen Hohepriester, als es Morgen geworden war, den Beschluss fassten, ihn gefesselt an Pilatus zu überliefern. Überliefern? Merkwürdig. Hier findet sich dasselbe Wort wie bei der Überlieferung Jesu durch Judas. Auch dessen Verrat wird als Überlieferung beschrieben. Auf Altgriechisch ist es das Wort Paradosis, das auf Lateinisch mit Traditio wiedergegeben wird. Ich, Dynatos Machitis Mikros, erkenne da ein Muster. Das, was bei Matthäus und den anderen Evangelisten geschildert wird, scheint die Überlieferung schlechthin zu sein. Eine Überlieferung, die nicht theoretisch oder mythisch ist, sondern eine Überlieferung, die von konkreten Überlieferungen Jesu spricht. Die Überlieferung ist ein steter Prozess, in dem die, die überliefern, selbst Akteure sind. Das ist ein Zeichen für zukünftige Generationen. Es reicht nicht, die Schrift nur neu zu erzählen und weiterzugeben. Die eigentliche Überlieferung ist Jesus selbst, in persona. Es ist eine Überlieferung, die in den Überliefernden selbst Gestalt annehmen soll. So wie Johannes, der große Denker unter den Evangelisten, sagt, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut und die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. So sollen wir nicht mehr Jünger sein, die bloß zuschauen, sondern Zeugen, die aktiv zur Überlieferung beitragen. Aber ich verliere mich in meinen Gedanken. Wir wissen doch noch gar nicht, zu welchen Ergebnissen der Hohe Rat gekommen ist. Welche Gründe wollte man denn nun bei Pilatus gegen Jesus vorbringen, auf dass der ihn zum Tode verurteilt? Pontius Pilatus war als Statthalter der Vertreter der kaiserlichen Gewalt. Er war mit Sicherheit kein Freund der Juden. Er ließ kaum eine Gelegenheit aus, sie zu demütigen. Dass er den Effort, das Kultgewand, das der hohe Priester zum Fest tragen musste, angesichts des von Jesus verursachten Tempeleklats einbildet, ist nicht unwahrscheinlich. Auch andere Zeugen berichten von seinen Demütigungen. Philon von Alexandrien etwa weiß zu berichten, dass Pilatus goldene Weih- und Ehrenschilde durch Jerusalem tragen ließ, was zu Unruhen in der Bevölkerung führte. Dieser Goy war einfach abscheulich. Auch soll er, wie Flavius Josephus herausbekommen hat, den Tempelschatz dazu verwendet haben, um einen Aquädukt nach Jerusalem zu bauen. Wie gesagt, er ließ den Juden gegenüber keine Demütigung aus. Und doch war er der zuständige Richter. Er war dem Kaiser Rechenschaft schuldig. Er musste sich also an das römische Prozessrecht halten, das erstmalig mit dem berühmten Zwölftafelgesetz im Jahr 450 vor der Zeit kodifiziert und von da an immer wieder verfeinert wurde. Es soll dem Vernehmen nach die Rechtswesen vieler zukünftiger Generationen geprägt haben. Insbesondere das Strafrecht ist hier von Interesse. Die Anklage, die man bei Pilatus vorbringt, wird von allen Evangelisten übereinstimmend beschrieben. Jesus soll sich zum König der Juden gemacht haben. Das würde den Tatbestand der Perdulio erfüllen, Hochverrat. Da es sich hierbei nach der römischen Prozessordnung, die zur Zeit Jesu galt, um eine Delicta Publica handelte, musste der Prozess öffentlich geführt werden. Das konnte den Gegnern Jesu nur zu Pass kommen. Je öffentlicher die Verurteilung, desto größer die abschreckende Wirkung. Je größer die abschreckende Wirkung, desto besser. Es ist erstaunlich, dass die Synoptiker, also Matthäus, Markus und Lukas, den Prozess nur sehr lakonisch darstellen. Johannes hingegen bietet eine sehr detaillierte Schilderung des Prozesses Jesu vor Pilatus. Er weiß, dass das Verfahren im Prätorium stattfand. Dort hielt sich Pilatus, der ansonsten ja in Caesarea residierte, auf, wenn er in Jerusalem war. Das war aber nicht in der Burg Antonia gelegen, die eher eine militärische Festung war. Wahrscheinlicher residierte er im Palast des Herodes, ein für einen Statthalter des römischen Kaisers auf jeden Fall angemessener Ort. Johannes weiß, dass vor dem Ort der eigentlichen Verhandlung ein gepflasterter Platz mit Namen Litostrotos war, hebräisch Gabata genannt. Dort stand die Bema, der Richterstuhl, von dem aus das Urteil öffentlich verkündet wurde. Das passt zum Herodespalast. Dort gab es kleine, repräsentative Höfe, auf denen sich etwa 50 bis 60 Personen versammeln konnten. Das ist eine wichtige Information. Johannes und auch die anderen Evangelisten erwecken ja bisweilen den Eindruck, dass das ganze jüdische Volk dort gegen Jesus geschrien hat. Faktisch werden das jene Mitglieder des Hohen Rates gewesen sein, die gegen Jesus agitierten. Dass das bei weitem nicht für alle galt, habe ich, Dynatos Machitis Mikros, ja schon letztes Mal ermittelt. Vielleicht kamen noch ein paar bezahlte Klaköre hinzu, mehr aber eben nicht. Wie also lief das alles ab? Die Parteien mussten nach römischer Prozessordnung vor Gericht erscheinen. Die erste Rede hält der Kläger, der den Klagegrund vorgibt. Die erste Rede hält der Kläger, der den Klagegrund vorbringt. Dieser lautete, wie schon gesagt, übereinstimmend laut allen Evangelisten auf Hochverrat. Jesus soll beansprucht haben, König der Juden zu sein. Bemerkenswert ist, dass außer Lukas keine wirklichen Beweisgründe wiedergegeben werden. Lukas hingegen greift auf die berühmte Szene zurück, als man Jesus eine Falle stellen wollte und nach der kaiserlichen Steuer fragte. Damals hat Jesus sich schlau aus der Affäre gezogen. Würde er die kaiserliche Steuer ablehnen, hätte man ihn damals schon hinhängen können. Rät er zur kaiserlichen Steuer, macht er sich selbst unmöglich. Er aber verlangte nach einer Münze, die das Bild des Kaisers zeigte, der als göttlich verehrt wurde und als Zeichen eine Krone trug, die den Strahlenkranz der Sonne mit 10 Hörnern imitierte. Sie reichten ihm damals eine und blamierten sich damit selbst. Sie hatten den göttlichen Kaiser in der Tasche. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, sagte er damals nur und ließ sie einfach stehen. Jetzt schien ihm das auf die Füße zu fallen. Sicher, sie verdrehten die Tatsachen, aber wenn es ums Geld geht, hört der Spaß eben auf. Richtiges Auffassen einer Sache und Missverstehen der gleichen Sache schließen einander nicht vollständig aus. Das jedenfalls war wohl die Anklage, die man nebst Beweisgründen vorbrachte. Anschließend hat der Prozessgegner die Gelegenheit zur Verteidigung. Eigentlich hätte Jesus das Recht durch anwaltliche Vertretung gehabt. Er scheint sich aber selbst verteidigt zu haben. Näherhin eine Verteidigung durch Schweigen. Darin stimmen Matthäus und Markus überein. Bei Lukas hingegen antwortet Jesus auf die Frage des Pilatus, ob er der König der Juden sei. Du sagst es. In ähnlicher Weise retourniert er bei Johannes dessen Frage, ob er also doch ein König sei. Du sagst es, dass ich ein König bin. Das hatten wir doch schon bei dem Verhör vor dem kleinen Hohen Rat. Die Betonung macht den Sinn. Hat er affirmativ gesprochen, du sagst es, mit Betonung auf sagst? Oder hat er die Frage rhetorisch zurückgegeben, du sagst es, mit Betonung auf du? Auch hier hilft der altgriechische Text weiter. In beiden Fällen finden wir die Wendung syleges. Das Personalpronomen der zweiten Person Singular, das angesichts des Personalsuffixes überflüssig wäre, ist betont vorangestellt und betont das Du. Das syntaktische Gericht kommt ergo zur Conclusio. Es muss heißen, du sagst es, mit Betonung auf du. Jesus gesteht also gerade nicht. Im Gegenteil, es steht eher Aussage gegen Aussage.
In Ermangelung weiterer Beweisangebote müsste nach römischem Prozessrecht gelten, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Aber das geschieht nicht. Lief bisher alles nach der Ordnung des römischen Prozessrechtes, wird nun eben jenes Recht gebogen. Pilatus wird sich der Rechtsbeugung schuldig machen und immer weiter zwischen die Fronten geraten. Warnungen hat es genug gegeben. Matthäus weiß, dass die eigene Frau Pilatus nach einem Traum gewarnt hat. Er soll sich die Hände nicht schmutzig wegen dieses Mannes machen. Auch die Gegner Jesu lassen nicht locker. Nach dem Johannesevangelium scheinen sie ihn mit einer Drohung zu erpressen, ihn in Rom daselbst anzuzeigen. Wenn er Jesus freilasse, würde man dem Kaiser Mitteilung machen, dass er einen Aufrührer verschont habe. Dann würde er wohl den Ehrentitel eines Freundes des Kaisers verlieren. Die versammelte Gegnerschaft Jesu, wie gesagt, es dürften nicht mehr als 50 bis 60 Personen gewesen sein, werden laut und bedrängen Pilatus sicher nicht nur mit Worten. Seine Wachen dürften alle Hände voll zu tun gehabt haben. Für die Gegner Jesu steht die Sache auf Schwertes Scheide. Es steht auf des Nagels Spitze. Pilatus, korrupt und erpressbar, greift in dieser Situation wohl zu einem Trick. Die Ankläger Jesu sollen selbst wählen. Auf der einen Seite der Mörder Barabbas oder Jesus. Einen wird er freilassen. Die Evangelisten berichten vom vermeintlichen Brauch einer Pessachamnestie. Eine solche ist in den Quellen nicht belegt. Es wäre nun aber ein Argumentum e silentio aus dem Schweigen der Quellen auf die Nichtexistenz eines solchen Brauches zu schließen. Aber selbst wenn es den Brauch nicht gegeben hat, der für seine Demütigungen der jüdischen Autoritäten bekannte Pilatus spielt hier mit ihnen. Es könnte also so oder so durchaus passiert sein. Die Gegner Jesu entscheiden sich in dieser Situation für Barabbas und fordern lauthals die Verurteilung zum Tod am Kreuz. Pilatus ist in der Bredouille. Die Logik ist zwar unerschütterlich, aber einem Menschen, der leben will, widersteht sie nicht. Wider besseres Wissen muss er ein Urteil fällen. Ein Jude mehr oder weniger, darauf kommt es ihm nicht an. Wenn es dem Frieden dient und Ruhe und Ordnung schafft, er findet keine Schuld an ihm. Bei Lukas sagt er das sogar ausdrücklich, während er bei Johannes als großer Zweifler vorgestellt wird. Bevor er das Urteil fällt, wäscht er sich rein. Infam und infantil denkt er nur an seinen Vorteil. Viele werden auf der Kugel, die die Welt bedeutet, seinem schäbigen Beispiel folgen. In dieser Situation weiß Matthäus von einer rätselhaften Selbstverfluchung zu berichten. Sein Blut über uns und unsere Kinder. Was soll diese merkwürdige Wendung? Sie ist nicht leicht zu lösen. Bei Jeremia heißt es, wenn ihr mich tötet, bringt ihr unschuldiges Blut über euch, über diese Stadt und ihre Einwohner. Denn der Herr hat mich wirklich zu euch gesandt, damit ich euch alle diese Worte in die Ohren rufe. Ist das in der matthäischen Schilderung des Prozesses vor Pilatus die finale Konsequenz aus dem Entschluss, dass es besser sei, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht? Nehmen Sie die Last der Verantwortung auf sich, um das Volk zu retten? Vielleicht. Was auf jeden Fall unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten ganz und gar übertrieben ist, dass hier das ganze Volk gehandelt hätte. Wie gesagt, der Ort selbst lässt nicht mehr als die Anwesenheit von 50 bis 60 Personen zu, mehr nicht. Das gilt auch für die Schilderung des Johannes, der ebenfalls den Eindruck erweckt, dass die Juden hier anwesend gewesen wären. Man muss bei ihm beachten, dass seine Darstellung des Pilatus-Prozesses wie ein Theaterstück funktioniert. Drinnen das um die Wahrheit und deren Findung kreisende Gespräch zwischen Pilatus und Jesus, draußen die mit Unwillen zur Erkenntnis geschlagenen Gegner Jesu. Wohlgemerkt, 50 bis 60, mehr konnten da gar nicht sein. Die Szene wechselt hin und her und Pilatus ist der Laufbursche. Wie lächerlich er dort erscheint. Wahrlich, die Evangelisten schrieben ja unter Aufsicht römischer Behörden und wussten ihre Kritik herrlich satirisch zu verpacken. Wie auch immer. Bei Matthäus scheinen auch die Gegner Jesu zu wissen, dass an ihren Vorwürfen Zweifel bestehen. Trotzdem ist er aus ihrer Sicht ein Problem für sie selbst, aber nicht nur für sie. Seine Bewegung wächst. Sie könnte zum Problem werden. Was, wenn die Römer die Sache selbst in die Hand nehmen? Die sind nicht zimperlich. Es wird Blut fließen. Der Mann mag ein Prophet sein. dann soll er auch deren Schicksal teilen, um des lieben Friedens willen. Lukas weiß noch zu berichten, dass Pilatus Jesus zum Vasallenkönig Herodes schickt. Da musste er nur ein paar Räume weitergehen, residierte er doch im selben Gebäude. Pilatus und Herodes mochten sich eigentlich nicht. Wenn das wirklich geschehen ist, ist das von nicht geringem diplomatischen Geschick. Pilatus beteiligt Herodes, der eigentlich keine Macht hat, und lässt ihn groß erscheinen, ohne dass seine Autorität Mangel leidet. Im besten Fall stärkt Herodes seine Position, was nach Lukas auch geschieht. Eigentlich will Pilatus Jesus freilassen, aber der Druck auf Pilatus wächst eben. So kann ich, Dynatos Machitis Mikros, nun die Vorgänge rekonstruieren. Die Quellenlage ist gut. Sie ist sogar, das sei an dieser Stelle erlaubt zu sagen, außerbiblisch gut. Tacitus, der römische Geschichtsschreiber, weiß um 100 nach der Zeit von einem gewissen Chrestos zu berichten, der unter Pontius Pilatus verurteilt worden sei. Er erweckt den Eindruck, dass er Einsicht in die Prozessakten hatte. Es wäre nicht verwunderlich, wenn es diese gegeben hätte. Schließlich lief alles zu Beginn nach Recht und Ordnung. Klagerede, Verteidigungsrede, Protokollierung durch einen Skriptor. Und in der Tat verweist auch Justin der Märtyrer um 150 nach der Zeit auf eben jene Prozessakten. Das ist wichtig, weil es belegt, dass zumindest am Beginn des Prozesses den Regeln gefolgt wurde. Man bringt Jesus also vor Pilatus. Das Gericht tagt im Prätorium, das sich im Palast des Herodes befindet. In einem Raum findet die öffentliche Verhandlung statt. Weil die Kläger das heidnische Gebäude nicht betreten dürfen, ohne ihre kultische Reinheit zu verlieren, wird bei offenen Türen verhandelt. Das Urteil wird auf dem Platz vor dem Verhandlungsraum verkündet werden. Es werden aus Platzgründen maximal 60 Menschen zugegen sein, also noch nicht einmal der ganze Hohe Rat. Man klagt Jesus des Hochverrates an. Als Beweis hat man wohl auf die Frage seines Umgangs mit der Kaisersteuer hingewiesen. Dabei muss man die Beweislage etwas verdreht haben. Pilatus jedenfalls scheint darauf nicht angesprungen zu sein. Jesus jedenfalls verweigert die Aussage. Die Beweispflicht liegt beim Ankläger. Da es keine hinreichenden Beweise für eine Schuld Jesu gibt, hätte Pilatus ihn freilassen müssen. An dieser Stelle endet der legale Prozessweg und die Beugung des Rechtes nimmt ihren Lauf. Man setzt Pilatus politisch unter Druck. Der versucht, sich mit Tricks und politischen Winkelzügen aus der Affäre zu ziehen, letztlich erfolglos. Die Gegner Jesu wollen seinen Tod. Er muss weg. Das Urteil kommt nicht mit einem Mal. Das Verfahren geht allmählich ins Urteil über. Der nicht unbedingt für sein Gerechtigkeitsempfinden bekannte Pilatus wird, auch um seines eigenen Vorteils willen, das Urteil fällen. Ibis in crucem. Du, Jesus, wirst ans Kreuz gehen. Der Urteilsgrund wird wie üblich öffentlich ausgehängt. Jesus Nazarenum Rex Judeorum. Jesus von Nazareth, König der Juden. Hochverrat also. Die Gegner Jesu haben gewonnen. Und Pilatus hat das Recht gebeugt. Er hat einen Unschuldigen ans Kreuz gebracht. Glatter Justizmord also. Wer trägt also Schuld am Tode Jesu? Letztlich Pilatus. Er hätte ihn freilassen können. Er hätte ihn freilassen müssen. Jemanden zu beklagen ist gutes Recht. Jemanden, dessen Unschuld man erkennt, als Richter zu verurteilen, ist ein Verbrechen, dessen Schuld umso schwerer wiegt, wenn das Leben auf dem Spiel steht. Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht. Gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Man wird den Letztverantwortlichen noch in Generationen kennen und nennen. Ob es genauso war? Es ist durchaus wahrscheinlich. Jesus wurde das Opfer eines Justizmordes. Er wurde ans Kreuz geschickt, ein Tod, der nicht ohne Grund als Tod der Gottverlassenheit verstanden wurde. Es verwundert nicht, dass dieser Tod als Beweis gelten wird, dass dieser Jesus auf keinen Fall der Messias sein kann. Dazu werde ich Dynatos Machitis Mikros später ermitteln. Das, was wissen wir nicht nur von den Evangelisten. Das Verfahren wurde protokolliert. Es gab Akten und es war öffentlich. Es gab also viele Zeugen. Und dazu gehören nicht nur die Kläger, sondern auch die anwesenden Römer. Ob der Hauptmann Cornelius aus Caesarea unter ihnen war? Möglich. Jedenfalls war er nach Lukas Zeugnis in der Apostelgeschichte der erste Heide, der von Jesus getauft wurde. Ach, würden wir doch alle zu Zeugen und Überlieferern dessen werden, der überliefert wurde.
Ich habe deine Neuerzählung wieder mal sehr genossen und ich kann ein Wort benennen, das ich am besten daran fand, weil das genauso in die Leerstelle reinspricht, mit der ich mich beschäftigt habe, als ich diese Podcast-Folge vorbereitet habe. Und das ist einfach dieses schöne Wort, das ist ein Justizmord. Das finde ich großartig. Das ist einfach wirklich ein Justizmord, weil wir können rumargumentieren, wie wir wollen. Das haben wir auch letzte Folge besprochen, dass die Institution, die Recht hat, ein Todesurteil zu verhängen, das sind die Römer. Und jetzt ist etwas super Spannendes passiert, was du wunderbar auch aufgenommen hast. In der Geschichte des Christentums wurde ja gerade der Richter Jesu, wurde zu einem Heiligen stilisiert. Und das merkt man ja, wenn man dir genau zuhört, wenn du die verschiedenen Evangelien vergleichst. Jedes Evangelium packt so eine extra Nuance drauf, um zu sagen, ja, der Pilatus, der ist eigentlich total unschuldig. Wir haben es bei Matthäus. Gegenüber Markus wird hinzugefügt, der wäscht sich die Hände, der sagt, ich habe damit nichts zu tun, ihr übernehmt die Verantwortung. Dann haben wir nachher bei Lukas diese klare Feststellung, der ist unschuldig. Dann beim Johannes haben wir Pilatus als den großen Zweifler und der weiß nicht, was er machen soll. Und da geht es weiter in die apokryphe Literatur. Dann auf einmal haben wir solche Sachen wie einen Brief, den Pontius Pilatus an Tiberius geschrieben haben soll, wo er sagt, ach, da war dieser große Wunderheiler und die Juden wollten ihn umbringen, ich konnte dagegen nichts machen, deshalb habe ich ihn umbringen müssen. Oder wir haben das Nikodemus-Evangelium, wo es auch nochmal ganz zugespitzt wird, da ist auch wieder Pontius Pilatus derjenige, der das Prozessverfahren ganz normal fährt, aber er muss sich beugen gegenüber den Juden, die dann sogar dreimal schreien, sein Blut über uns und unsere Kinder, dreimal. Die ganze Geschichte, schon innerhalb des Neuen Testaments und danach im Christentum, tendiert so dahin, Pontius Pilatus, der war doch eigentlich the good guy, der war doch der Gute, der wurde instrumentalisiert, der wollte das gar nicht. Es geht dann sogar so weit, dass dann bei den Kirchenvätern gesagt wird, ja, dass Pontius Pilatus seine Hände in Wasser gewaschen hat, das sei ein Vorbild für die christliche Taufe gewesen. Er, der ja nachher in der Tradition selbst Christ geworden sein soll. Das ist total interessant. Und dann guckt man, wie du es ja auch gesagt hast, dieser Pontius Pilatus, der war kein Judenfreund. Der hatte einen Riesenspaß, die Juden zu demütigen. Und man muss nur mal gucken, was er mit den Samaritanern gemacht hat. So berichtet das zumindest Josephus. Da hat er kein Problem gehabt, einfach mal ein Massaker anzurichten auf dem Berg Gerizim.
Ja, das war ein Sadist. Ja? Das war ein Sadist, dieser Mann. Ne?
Ja, ja. Das war ein klarer Machtmensch, der wahrscheinlich gar kein Problem hatte. Historisch, okay, die Juden wollen den kreuzigen. Mir ist das wurscht. Wenn das Volk das will, komm, machen wir.
Also was die Texte auch im Neuen Testament widerspiegeln, ist, das ist schon so eher ein standrechtlicher Prozess gewesen, der nach den Regeln folgt. Er hätte sich selber sonst auch in Rom angreifbar gemacht, wenn er da willkürlich gehandelt hätte. Also er folgt anfänglich, das wird auch historisch sein, anfänglich durchaus dem römischen Prozessrecht. Allerdings handelt es sich bei dem Angeklagten ja um einen Nichtrömer. Also wird er da das Standrecht angewendet haben. Da spricht auch alles für. Aber trotzdem gibt es Regeln, denen er folgen muss und er hätte ihn freilassen müssen, in dubio pro reo, die Regel galt. Und ich glaube, dass die Evangelien hier durchaus auch auf der richtigen Spur sind, auch historisch. Dieser Mann war sadistisch, er war korrupt. Über die Korruption des Pilatus wird Homikros nächste Folge ermitteln, weil da werden Dinge passieren, die ohne entsprechende Geldmittel nicht zu bewerkstelligen gewesen sein werden. Aber das will ich jetzt nicht zu viel verraten, das soll der Herr Homikos nächste Woche hervorbringen. Letzten Endes ging es nur um seinen eigenen Vorteil. Und wenn es jetzt da droht, Scherereien zu geben und das dann möglicherweise mit einer Anzeige in Rom gedroht wurde, ist durchaus nicht unwahrscheinlich. Also die Gegner Jesu wollen, dass der aus dem Weg geräumt ist. Und dann gilt nach all dem, was wir über Pontius Pilatus wissen, mit Sicherheit, sagt der Homikros ja auch, auf einen Juden mehr oder weniger kommt es nicht an. Ist dann halt auch ein Nichtrömer, ne? Ist halt dann, tja, dann eben, komm, lass mich in Ruhe und ibis in Kruzem. Ja. Dieser Pontius Pilatus ist vieles gewesen, mit Sicherheit nur kein Heiliger. Ja, auch, dass die Kirchenväter da sofort, ich meine, das machen wir ja gerne. Till, ne? Wir deuten ja alles irgendwie direkt so mystisch aus. Das ist so, wie manche auch behaupten, dass 365 Mal in der Bibel stünde, fürchte dich nicht, was ja nicht stimmt. Das sind keine 100, die da drin stehen, ja. Aber das machen wir gerne, dass das alles so mythisch durchhaucht ist und alles. Nein, das war sogar ein das war auch ein Zeichen der Demütigung. Der wäscht sich, draußen schreit ihm, der wäscht sich auf der Bema sitzend, genüsslich die Hände und sagt, ich habe gar nichts mit zu tun, ja. Das ist ein Zeichen der Demütigung. Was ich ja interessant finde, ist, wir haben nur zwei Personen, die im nizeno-konstantinopolitanischen Glauben zur Kenntnis, dem großen Credo, auftauchen. Das ist die Mutter Jesu Maria und eben jener Pontius Pilatus. Man kann sagen, weil der Pontius Pilatus ja just an einer Stelle auftaucht, wo das frühchristliche Glauben zur Kenntnis, das wir schon in 1 Korinther 15, 3 bis 8 haben, das steht ja genau in der Mitte des Glaubens zur Kenntnis, gekreuzigt, gestorben und begraben. Das ist fast wörtlich da übernommen. Das Glaubensbekenntnis fügt aber den Pontius Pilatus hinzu, dass in 1 Korinther 15 nicht drinsteht, dieser Name. Und die Frage steht natürlich im Raum, warum steht er da drin? Ein Grund mag sein, dass es so eine Art Historisierung ist. Dadurch wird das eben zu einem manifesten Ereignis. So wie man sagt, als Kaiser Augustus Kaiser in Rom war und Quirinius Statthalter, da wurde Jesus geboren. So kann man sagen, er wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus, um das damit datierbar zu machen. Es schwingt aber auch die Verantwortlichkeit mit. Wer ist verantwortlich für diesen Tod Jesu? Ja, diese ganze Ambivalenz, die dann auch durch Heiligsprechung in anderen Konfessionen und so weiter dann mitgetragen ist. Und das wird der Pontius Pilatus nicht los. Die Verantwortung dieses unter Pontius Pilatus durch sein Urteil ist die Kreuzigung bewirkt worden. Er hätte es besser wissen können. Was, wenn er ihn freigelassen hätte, mit uns passiert wäre, Till? Ob es uns als Christen überhaupt gegeben hätte, ist ja eine andere Frage, die man dann stellen kann, ja. Aber das ist ja bei dem Judas Iskariot schon so, ne? Deswegen bin ich immer froh, dass Jesus im Neuen Testament sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wie der Allmächtige, wie Hashem damit umgeht, ja, mit den Verantwortlichkeiten und wie er die Gerechtigkeit hat, Gott sei Dank muss ich mir da keine Gedanken drüber machen. Ich bin aber gespannt, was daraus werden wird. Nein, das muss man ganz nüchtern so feststellen und davor eilig eine Entschuldigung zu treffen, ist schwierig. Er ist derjenige, der die Macht in Händen hält. Er sagt es ja sogar, ich glaube im Johannesevangelium, weißt du nicht, dass ich Macht über dich habe, dich freizulassen oder dich zum Tode zu verurteilen? Und Jesus darauf lapidar antwortet, dir wäre keine Macht gegeben, wenn du sie nicht von oben hättest. Wobei auch das eine Leerstelle ist, Till. Was ist denn von oben? Die Christen machen sofort daraus, Gott hat ihm die Macht gegeben. Hier geschieht Gottes Plan. Ja, ist möglich. Aber eigentlich hat er sie nur vom Kaiser. Das ist wie bei Berufungen, Till, ne? Du kannst dich ja berufen fühlen, so viel du willst. Du kannst von der Stimme Jesu träumen. Wenn du keinen Bischof findest, der bei der Weihe sagt, bist du bereit? Und du sagst dein Azum, eigentlich beruft der Bischof dich, nicht Gott. Wenn du keinen Bischof findest, kannst du Stimmen hören, so viel du willst.
Das verleitet mich jetzt zu einem kleinen Exkurs, weil es mir nochmal wichtig ist, dass wir geschichtlich diese Person Pontius Pilatus verstehen. Und du sagst, ich werde jetzt anknüpfen an dieses oben, aber der Weg dahin wird vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber ich will mal kurz auf die Vita von Pontius Pilatus gucken. Wer war der Großvater von Pontius Pilatus? Das war einer der Verschwörer gegen Julius Caesar. Gut, jetzt kann man sagen, direkt mit dem Buch Ezechiel und gegen Matthäus, das Blut kommt nicht auf die Kinder und die Enkel. Die Sünde ist nicht übertragbar. Schönes Zitat bei Ezechiel 18. Aber merkt schon, er war oben in der Elite in Rom irgendwie verankert. Und das merkt man vor allem, wie er an seinen Job gekommen ist. Der Leiter der Leibgarde von Kaiser Tiberius nahm ihn nämlich unter seine Fittiche und sorgte dafür, dass er nach Israel geschickt wurde. Spannenderweise war genau der Anführer der Leibgarde einer, der sich gegen den Kaiser Tiberius verschwor und ihn stürzen wollte. Und was passiert dann in der Geschichte? Das ist das Spannendste an der Person, Pontius Pilatus. Der verschwindet. Der verschwindet relativ schnell. Der wird wegen der Sache in Berg Gerizim nach Rom beordert und dann verliert sich die Spur. Auf einmal ist er weg. Er passt nicht mehr ins Machtgefüge. Er war ein Machtmensch, hat sich anscheinend verspielt. Und seine Geschichte endet. Das war's. Er verschwindet. In diesem Machtgefüge, das ihn zermalmt hat, weil er seine Macht anscheinend falsch genutzt hat.
Sowas soll ja heute auch passieren. Ne? Das ist ja so ein Topos, dass Männer, meistens Männer, gilt für Frauen vielleicht auch, aber meistens sind es in dem Fall Männer, die sich da verspekulieren, sich an ihrer eigenen Macht berauschen und machtbesoffen dann den entscheidenden Schritt zu weit gehen und letzten Endes über die eigenen Füße stolpern. Ne? Und das ist dem Pontius Pilatus eben auch passiert. Ne? Und eigentlich werden wir hier auch in den Evangelisten, und ich halte den historischen Hintergrund da durchaus für überzeugend, das ist ein Mann ohne Rückgrat in dem Sinne gewesen. Aber, du hast vorhin schon darauf hingewiesen, wir dürfen ja nie vergessen, die Evangelien, überhaupt die Schriften, die bei uns in unseren Bibeln stehen, sind ja Tendenztexte. Das sind ja Texte, die aus glaubender Sicht geschrieben sind, die Ereignisse aus der Sicht des Glaubens deuten. Ein Tacitus zum Beispiel, ich habe das vorher nicht falsch vorgelesen, da steht wirklich Chrestos. Das ist ein Sklavenname. Das heißt, der Tacitus hat den Namen falsch gelesen. Er denkt, er ist ein Sklave. Chrestos eben. Ne? Er meint nicht Christus, sondern Chrestos, einen Sklaven, der da halt hingerichtet worden ist. Und was ich damit sagen will, ist, es gibt durchaus Schriften, die eine andere Perspektive auf diese Ereignisse werfen. Aber in unserer Bibel haben wir eben Schriften, die aus glaubender Perspektive diese Ereignisse deuten. Die werden jetzt aufgeschrieben samt und sonders in einer Situation, in der das Christentum, ich sag mal, das hat der Hormikros ja vorhin auch schon gesagt, unter römischer Aufsicht steht, womit er meint, man steht unter Beobachtung. Die ganz großen Christenverfolgungen unter Diokletian reichsweit stehen auch aus, aber die Evangelien werden geschrieben, da hat's die Ereignisse um Nero schon gegeben, die grausam waren, aber nicht reichsweit. Das war begrenzt auf die Stadt Rom. Aber wir haben den Brief Plinius des Jüngeren aus dem Jahr 100, der an Kaiser Trajan schreibt. Ich habe hier so komische Leute, die nennen sich irgendwie Christen, die berufen sich auf einen Christus und die weigern sich doch partout deiner Statue zu opfern. Die verweigern das Kaiser, die glauben da irgendwie an einen Gott. Könnten Juden sein, dann wäre es Religio Legita, aber irgendwie die Juden mögen die auch nicht. Was soll ich mit denen machen? Ich habe mir überlegt, ich lasse die hinrichten. Und Kaiser Trajan schreibt zurück: Mach it. Ist okay. Ja? Da sind wir um 100. Wir befinden uns bei den Evangelien, das ist so, wo Johannes sein Evangelium etwa schreibt und wo die Offenbarung des Johannes entsteht. Offenbarung 13 kann man unter dieser Rubrik lesen. Da kommt auch der Strahlenkranz. Der Hormikros hat ja die Krone mit den 10 Hörnern. Die taucht ja da letzten Endes auf. Und in diese Situation hinein, zwischen Nero und Kaiser Trajan, entstehen ja unsere Evangelien unter römischer Aufsicht. Man ist unter Beobachtung. Man darf es sich mit dem römischen Staat jetzt auch nicht verscherzen. Tendenziell erscheinen die Römer deshalb in einem positiveren Licht, als sie es wirklich waren. Und deswegen wird auch so ein Pontius Pilatus etwas entlastet. Gleichzeitig entwickelt sich die Auseinandersetzung mit den Juden ihrem Höhepunkt entgegen. Wobei man eben sagen muss, das ist eben auch Tacitus, die Christen werden als Juden wahrgenommen. Das Christentum ist eine innerjüdische Bewegung. Nicht konfliktfrei, weil eben Heiden, Goyim, Nichtjuden dabei sind, was den kultischen Kontakt eben schwierig oder aus kultischen Gründen den Kontakt eben schwierig macht. Unheimlich viel Konfliktpotenzial, auch theologischer Art. Deswegen haben wir auf der einen Seite so eine tendenzielle Entlastung der Römer, so eine Römerfreundlichkeit, um sich da Liebkind zu machen. Auf der anderen Seite merkt man, ja, Borussia Dortmund und Schalke passen auch nicht zusammen. Ne? Also Heiden, Christen und Juden, Christen ist schon schwierig, aber Christen und Juden, da ist Konfliktpotenzial drin. Die glauben an den Gekreuzigten. Ein Gekreuzigter kann nie und nimmer der Messias sein. Und das Ganze ist nicht nur mit einer theologischen Spitzfindigkeit ausgefochten worden, sondern ja, da ist schon auch Leidenschaft im Spiel. Also das wird laut hergegangen sein. Das ist die Situation, in der unsere Evangelien hineinschreiben, das sind auch Debattenbeiträge und das merkt man denen an. Deswegen muss man sie auch immer, wir Exegeten sprechen ja dann vom Sitz im Leben, also in diesem historischen Sitz verorten, um das zu verstehen. Wenn ich das enthistorisiere und daraus ein ewig gültiges Wort mache, dann wird das ganz, ganz schräg und das ist leider, leider, leider in der Kirchengeschichte passiert.
Ein schönes Beispiel für das, was du jetzt gerade so wunderbar erklärt hast, ist nochmal das Nikodemus-Evangelium. Da merkt man, wie die Christen zwischen zwei Stühlen sitzen. Der Anfang des Nikodemus-Evangeliums wird auch genannt die Acta Pilati. Also man kann es übersetzen, die Handlungen, Pilatus, die großen Handlungen des Pilatus.
Es sind nicht die Pilatus-Akten, von denen Mikros vorhin gesprochen hat. Ne?
Es ist eine Erzählung, die angeblich, ja. So fängt er vorne an, angeblich Nikodemus, den kennen wir ja auch in dem Podcast hier, niedergeschrieben haben soll über den Prozess. Aber was ich da, worauf ich jetzt hinweisen will, da haben wir genau diese Tendenz. In der Schrift wird alles gemacht, um deutlich zu sagen, die Juden sind schuld an dem Tod Christi und die Römer, die sind unschuldig. Pilatus ist total unschuldig, der hat damit genau nichts zu tun, der versucht ja alles, der holt Zeugen her und nöcher, aber er schafft es nicht. Aber trotzdem gibt es diese wunderbare Szene, wir haben also den römischen Statthalter, der da auf dem Podest hochgehoben wird, als der ist nicht schuld, aber als Jesus vor Pilatus geführt wird, was passiert da? Eine wunderbare Szene, die römischen Standarten beugen sich, die römischen Machtsymbole beugen sich. Und sagt Pilatus, was ist denn hier los? Stellt die wieder gerade hin. Schaffen die nicht. Die Leute des Hohen Rats und die Ältesten versuchen, diese römischen Machtsymbole wieder aufzurichten. Schaffen sie es nicht. Jesus wird rausgeschickt. Die Soldaten sollen sie festhalten. Aber nein, die römischen Machtsymbole in dem Moment, wo Jesus vor Pilatus tritt, die verbeugen sich. Jetzt haben wir beides drin. Einerseits, der römische Statthalter wird hochgehoben, die römische Autorität wird akzeptiert. Aber die Machtsymbole, die müssen sich vor Jesus verbeugen. Da sieht man genau diese Spannung, in der sich die frühe Christenheit befand. Und umso mehr sie ins Römische Reich hineinwuchsen, umso größer war genau diese Spannung.
Das wird eben 300 Jahre dauern, bis das Christentum so stark geworden ist, dass der römische Staat es nicht mehr ignorieren kann. Und letzten Endes wird das Christentum sich dann zur Staatsreligion entwickeln. Was dem Christentum auch nicht gut getan hat, plötzlich Macht zu haben. Da verkehren sich dann oft die Vorzeichen in einer unguten Weise. Aber diese Dinge muss man halt bei den Texten, in diesem Fall des Neuen Testamentes, bei den Texten aus dem Alten Testament wird es ähnlich sein. Man muss immer mitbedenken, die sind nicht in luftleeren Raum reingeschrieben worden, sondern sie sind immer auch Texte und kommunikative Beiträge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einen bestimmten Raum hineingesprochen worden sind. Das müssen wir bei der Deutung einfach bedenken und beachten, um das richtige Verständnis herauszufinden.
Um es auf den Punkt zu bringen, solche Schriften haben auch eine politische Dimension, sind nicht in einem politischen Vakuum geschrieben worden. Und deshalb war es mir so wichtig, in der Erzählung, die ich jetzt gleich erzählen werde, dass ich mal ein ganz anderes Bild von Pontius Pilatus entwerfe, was sich eben so in den Evangelien nicht findet, aber wo sich eben im Text von Matthäus schöne Ansatzpunkte für finden lassen. Gefesselt stand Jesus vor Pilatus, der ihn neugierig betrachtete. Und du bist also der neue König der Juden? Wieder mal ein neuer? Soll es doch nicht Herodes Antipas sein? Kaiaphas wollte gerade aus dem Schatten Jesu heraustreten, als eine kurze Handbewegung Pilatus ihn nach 2 Schritten vorwärts direkt 3 Schritte nach hinten gehen ließ. Also machen wir kurzen Prozess. Willst du der König der Juden sein? Fragte Pilatus und schielte dabei in die Augen Kaiaphas. Jesus setzte sich auf den Boden, zu Füßen Pilatus. Du sagst es, wie es andere vor dir schon gesagt haben. Herodes der Große hatte Angst, so wurde mir erzählt, und sagte, ich sei der neue König Israels, der Hirte des Gottesvolkes. Weise Männer aus dem Osten kamen zu meiner Geburt und sagten meiner Mutter, ich sei der König der Juden. Und nun? Nun sagst auch du es. Also, Jesus, glaubst du es? Glaubst du es selbst, was die Leute dir zugerufen haben, als du nach Jerusalem kamst? Du, der Sohn Davids? Du, ein Prophet? Fragte ihn Pilatus und fügte suffisant hinzu. Ah, die Männer hinter dir, die glauben es nicht. Sollen wir uns anhören, was sie dir vorwerfen, oder soll ich dich direkt kreuzigen lassen? Jesus antwortete ihm nicht. Da befahl Pilatus, Kaiaphas vorzutreten. Nun, Kaiaphas, beantworte mir eine Frage. Wer herrscht in Jerusalem? Ein Sohn Davids? Ein Herodianer? Oder Rom? Pilatus ließ jedoch keine Antwort zu und redete direkt weiter. Ah, die Frage ist zu einfach für dich, lieber Kaiaphas. Ich stelle dir eine schwerere Frage. Wärst du nicht gerne ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks hier in Jerusalem? Kaiaphas zuckte zusammen. Ja, da bist du überrascht, hä? Ich habe in euren Schriften gelesen, mehr als euch lieb sein kann. Jesus schwieg und Kaiaphas verstummte. Glaubst du, du könntest hier in meiner Stadt über Tod und Leben entscheiden? Wenn ich wollte, könnte ich dich neben diesem Jesus hier heute noch kreuzigen lassen. Nun erzürnte Kaiaphas. Das würdest du nicht wagen. Du weißt selbst, dass hier in Judäa nicht genügend römische Soldaten stationiert sind. Du brauchst mich und ich brauche dich. Pilatus war sichtlich amüsiert. Ah, dann zeig mir deine Macht über die Juden. Vor dem Palast Pilatus wurde sein Richterstuhl aufgestellt. Die Wachen holten 100 Juden gewaltsam aus den Gassen in den Hof. Fürchtet euch nicht, sagte er zu ihnen, als er sich hingesetzt hatte und Kaiaphas neben ihm stehen ließ. Wie ihr wisst, lasse ich jedes Jahr zu eurem Pessachfest einen Gefangenen, einen eurer Brüder frei, so dass ihr lernt, dass ihr versteht, dass euer Weg aus dem Sklavenhaus Ägypten euch unter das gnädige Joch Roms geführt hat. Als er dies gesagt hatte, wurden in Ketten Jesus aus Nazareth und Jesus, genannt Barabbas, vor seinen Richterstuhl geführt. Euer hoher Priester hat mir empfohlen, diesen Jesus hier, den ihr spöttisch Barabbas, also in eurer Sprache Sohn eures himmlischen Vaters nennt, freizulassen. Wie ihr alle wisst, ist er verrückt. Er glaubt, Gott zu sein und entscheidet über Leben und Tod. Wie viele Menschen hat er umgebracht? Ah, sicherlich mehr, als wir wissen. Und warum? Weil sie gesündigt haben. Also, wer von euch ist ohne Sünde und will Barabbas als freien Menschen sehen? Pilatus hielt kurz inne und genoss die Schreckensstille. Oder wer von euch will diesen Jesus aus Nazareth befreien? Er hat niemanden getötet, er hat Menschen geheilt. Ihm habt ihr vor wenigen Tagen noch zugejubelt. Soll ich ihn euch befreien? Soll er euer Gesalbter sein? Pilatus stand auf, um sicherzustellen, dass die versammelte Menge weiterhin schweige. Er ging zu Kaiaphas und flüsterte ihm: Zeig mir, dass du die Juden hier in ihr eigenes Unglück führen kannst. Pilatus ging zurück in seinen Palast. Eigentlich wollte er nun vom Dach das Spektakel beobachten. Doch eine Dienerin seiner Frau kam auf ihn zu. »Herr und Freund des Kaisers, deine Gemahlin schickt mich zu dir.« Pilatus blieb stehen. »Sprich!« Sie übergab ihm einen Brief, in dem stand: »Dieser Jesus gilt als gerechter und großer Lehrer im Volk Israel. Er wird dir ein besserer Verbündeter als Kaiaphas sein. Er braucht keinen Tempel und trotzdem folgen ihm die Massen. Er lehrt sie: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und falls du mir nicht glaubst, unsere Götter haben mir in der Nacht in einem Traum seine Macht gezeigt. Das ganze römische Reich wird noch unter seiner Lehre leiden, wenn du ihn nicht zu deinem Diener machst.« Pilatus war sichtlich amüsiert beim Lesen dieser Zeilen. Er lachte kurz, zerknüllte den Brief und legte ihn zurück in die Hand der Dienerin. Er hatte nun keine Zeit mehr, auf das Dach zu gehen und kehrte zurück zu seinem Richterstuhl. Bereits als er sich hinsetzte, rief die Menge mit einer Stimme: »Freiheit für Barabbas! Freiheit für Barabbas!« Pilatus war sichtlich zufrieden und nickte Kaiaphas wohlwollend zu. »Ruhe! Ich frage euch nun, wen von beiden, diesen Jesus oder jenen Jesus, soll ich freilassen?« Wieder brandeten die Rufe auf: »Freiheit für Barabbas! Freiheit für Barabbas!« Pilatus war beeindruckt, aber noch nicht überzeugt. »Was soll ich also mit Jesus aus Nazareth, diesem Sohn Davids, eurem Gesalbten, eurem neuen König, tun?« Kaiaphas stimmte die Antwort an. »Kreuzige ihn!« Die versammelten Menschen stimmten ein. »Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!« Belustigt flüsterte Pilatus zu Kaiaphas: »Ah, und nun das Ganze als Kanon.« Als er das gesagt hatte, musste er selbst darüber kurz laut lachen, so dass die Menge erschrocken verstummte. Pilatus stand auf und ließ seinen Blick durch die Menschenmenge wandern. »Wer kann mir sagen, warum ich euren König aus Nazareth kreuzigen soll?« Kaiaphas gab ein kurzes Zeichen und alle riefen wieder: »Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!« Nun sah Pilatus, dass die Ältesten des Volkes
an die am lautesten rufenden Männer ungesäuerte Brote für das bevorstehende jüdische Fest verteilten. Und in der Mitte der Menge entdeckte er eine einzelne Frau, die dort schweigend stand.
Ah, Brot und ein Schauspiel machen aus Menschen einen willigen Mob.
Als Pilatus diese Worte zu Kaiaphas gesagt hatte, brachte ein Soldat ein junges Kalb. Ohne zu zögern, brach Pilatus dem Jungtier das Genick.
Ja, auch das habe ich in euren Schriften gelesen. Ich gebe zu, Jesus ist noch nicht tot, aber er wird es sein. Und mir ist nicht klar, wer ihn hier umbringt. Ja, die Soldaten, die ihn ans Kreuz nageln werden. Ich, der ich den Befehl dazu gebe. Du, Kaiaphas, der Jesu Leben von mir fordert. Oder gar ihr, Menschen von Jerusalem, die ihr euer Trockenbrot am Herzen haltet.
Dann stellte ein anderer Soldat eine Schüssel mit Wasser über das leblose Kalb.
Erinnere mich, treuer Kaiaphas, also, wenn man jemanden ermordet findet, aber niemand weiß, wer für diese Bluttat verantwortlich ist, was hat euer großer Lehrer Mose euch für eine so verzwickte Situation vorgeschrieben? Das Kalb habe ich nun schon getötet. Und jetzt muss ich meine Hände waschen. Und was muss ich dabei sagen?
Regungslos zitierte Kaiaphas: Unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen und unsere Augen haben nichts gesehen. Gründlich und langsam wusch sich Pilatus die Hände vor Kaiaphas und vor dem Mob und sprach die vorgeschriebenen Worte.
Ach, ein merkwürdiger Ritus,
merkte er an, als er seine Hände abtrocknete.
Nun also, Kaiaphas. Da du diese Worte nicht sprechen kannst, gibt es da nicht ein passendes Wort für dich in euren Schriften? Wie sagt ihr? Das Blut soll auf dir und deinem Haus lasten.
Pilatus war sichtlich amüsiert. Kaiaphas nickte unterwürfig. Sein Blut komme über mich und meine Kinder, wenn es unschuldig vergossen wird. Pilatus wies die Soldaten an, Barabbas freizulassen und Jesus aus Nazareth vor der Menschenmenge zu geißeln. Barabbas blieb und schaute zu, wie die Schläge auf den Rücken Jesus die Haut zerrissen und sein Blut auf den Boden floss. Die Männer im Hof waren ebenso frei zu gehen, aber die meisten blieben starr stehen. Einige waren starr vor Angst, da sie die blutlechzenden Blicke Barabbas sahen. Einige ergötzten sich an der Geißlung Jesu. Einige waren von allem, was geschehen war, so eingeschüchtert, dass sie einfach hilflos dastanden und nicht wussten, was sie nun tun sollten. Einige verließen schnell und leise den Hof. Pilatus hatte sein Interesse an den beiden Jesusen verloren und beobachtete nun diese eine Frau zwischen den Männern. Sie machte keine Anstalt, den Hof zu verlassen, sondern lief zwischen den noch stehenden Männern umher. Sie redete, aber er konnte nicht verstehen, was sie sagte, denn Jesus' Schmerzensschreie übertönten alles. Es war auch nicht ersichtlich, zu wem sie sprach, denn keiner der Männer beachtete sie. Es schien, als würde sie durch ein unsichtbares Labyrinth gehen, ohne den Ausgang zu suchen. Als sie näher an den Richterstuhl kam und die Soldaten ihr den Weg versperrten, konnte Pilatus einige Worte hören. Er war sich nicht sicher, aber er glaubte gehört zu haben, dass sie sagte, sein Blut wird vergossen werden zur Vergebung der Sünden. Die Frau schritt weiter, langsam und gleichmütig zwischen den Männern einher, und Pilatus sah, wie sich ihre Lippen unermüdlich bewegten. Und langsam erhob die Menge gemeinsam ihre Stimme, wie zu einem Lobgesang. Ganz friedfertig, bewegungslos standen die Männer dort und riefen, »Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder! Sein Blut!« Kaiaphas versuchte, die Menge zu dirigieren und rief, »Sein Blut komme über uns und unsere Kinder, wenn es unschuldig vergossen sei!« Doch die Männer blieben bei ihrem Gesang und ihrer Melodie. »Sein Blut komme über uns und unsere Kinder! Sein Blut!« Da erklang laut die Stimme der Frau. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Es wird vergossen zur Vergebung der Sünden, unserer Sünden.
Pilatus, der nun fürchtete, die Menge fordere sein Blut, wies die Soldaten an, die Menge aus dem Hof zu jagen. Und innerhalb weniger Sekunden war der Lobgesang verklungen und die Männer und auch die Frau verschwunden. Die Soldaten schleppten Jesus fort zur Kreuzigung. Pilatus blickte zu Kaiaphas.
Was war das?
Kaiaphas hatte keine Antwort und war selbst verwundert. Pilatus blickte Barabbas an, der dort immer noch stand.
Worauf wartest du noch? Der hohe Priester hat dir dein Leben gerettet. Lauf, verschwinde!
Barabbas rannte um sein Leben. Pilatus wendete sich Kaiaphas wieder zu.
Und hier nun die Lektion dieses Tages für dich.
Daraufhin warf einer der Soldaten seine Lanze in den Rücken Barabbas, der sofort leblos in sich zusammensackte.
Treuer Kaiaphas, weder du noch ich waschen unsere Hände in Unschuld, sondern wir waschen unsere Hände in Blut. Unsere Hände triefen vor Blut. Vergiss das nie.
Ich finde ja immer wieder faszinierend, wenn man unsere beiden Geschichten so liest, wie unterschiedliche Ergebnisse daraus kommen können. Das Ende in deiner Erzählung kommt überraschend, aber ist richtig, richtig gut. Weil das Schicksal des Barabbas verschwindet ja in den Evangelien völlig. Man weiß gar nicht, was er wird. Riesenleerstelle. Und dass der Zynismus des Pontius Pilatus da nochmal in deiner Erzählung so einen Höhepunkt findet, dass er ihn eben nicht laufen lässt, sondern die ganze Zeit eigentlich ein ja geradezu perverses Spiel mit dem Kaiaphas, letzten Endes auch mit Jesus, aber der Kaiaphas steht bei dir ja weiter im Vordergrund, da spielt inklusive dieser rituellen Elemente, dieser Handwaschung, die bei dir ja eine ganz neue Deutung erfährt im Vergleich zu dem, was man sonst so damit verbindet, dass er den Kaiaphas auch zwingt, diesen Selbstfluch quasi nochmal, auch in der Deutung natürlich, ne, die dann damit schwingt, da entsprechend zu sprechen. Das bringt, das könnte historischer sein, als es den Anschein hat. Ne? Also, ja, das muss man ja sagen. Wenn man weiß, wer dieser Pilatus war, dann... Ich war nicht dabei, aber es ist im Bereich des Möglichen, dass Pilatus genau so ein Spiel, ein zynisches Spiel, auch mit den Anklägern Jesu da geführt hat letzten Endes. Ne? Ich habe eine ganze Reihe Dinge auch schon, das würde viel zu weit führen, das jetzt hier zu entfalten. Aber so ein paar Stichpunkte, die mir eingefallen sind oder aufgefallen sind, ist natürlich Barabbas, ne, der Sohn des Vaters. Das ist ja in den Texten auch drin. Der heißt auch Jesus. In der Tradition wird er, genau wie du es gesagt hast, manchmal Jesus Barabbas genannt. Und da hat man natürlich auch er ist der Sohn Gottes, sondern er ist Sohn des Vaters. Jesus spricht von Gott als seinem Vater. Das sind Dinge, die da mitschwingen. Die Ordnung Melchisedeks, wunderbar. Das ist ja etwas, was in im Hebräerbrief nachgerade entfaltet wird, wo Jesus ja zum Priester nach der Ordnung Melchisedeks gemacht wird. Zum einzig wahren hohen Priester. Auch gegenüber dem die menschlichen hohen Priester, die ja jährlich immer wieder ihr Opfer erneuern müssen und Jesus das einmalige, ultimative Opfer am Kreuz bringt, das keiner Wiederholung mehr bedarf. Und da taucht eben die nach der Ordnung Melchisedeks auf, was auf vielen, vielen Einladungen zu Priesterweihen ja steht, wo ich immer sage, Jungs, nicht ihr werdet nach der Ordnung Melchisedeks geweiht. Ne? Also die Ordnung Melchisedeks gilt, wenn exklusiv, für Jesus. Ne?
Und auch, wer war Melchisedeks? War ja nicht nur ein Priester, er war ein Königpriester. Das ist ja die Pointe im Buch Genesis.
Genau. Ne? Und auch da wieder dieser Zynismus, den Pilatus dann auf den Kaiaphas überträgt. Und natürlich war ich gespannt, wann die Frau auftaucht. Ich habe das schon bei der letzten Folge gehabt, aber heute konnte ich mich nicht erwehren, das Ganze cineastisch vor meinem Auge zu verfolgen. Und ich mag Mel Gibson zwar nicht, aber in mindestens zwei seiner Filme, in Braveheart, taucht eine solche Frau auf und natürlich in The Passion of Christ. Und da spielt das genau in der Hinrichtungsszene. Blendet die Kamera auf das Volk und dann sieht man diese Frau jeweils, ja, die ja dann mit dem Protagonisten auch verbandelt ist, bei dem The Passion of Christ ist, glaube ich, Maria Magdalena. Und in Braveheart ist es ja die Geliebte von dem Protagonisten, die da so still durchs Bild laufen. Und das hatte ich bei deiner Geschichte. Ich habe darauf gewartet, dass sie endlich kam. Dann kam sie natürlich irgendwann in dieses Bild. Ich weiß nicht, ob du es absichtlich gemacht hast, aber dieses Bild tauchte vor meinem Auge auf.
Natürlich, als Jugendlicher habe ich den Film Braveheart geliebt. Und genau diese Szene ist auch so in meinem Kopf drin. Ne? Und es geht ja auch darum, diese Frau, die ich auftauchen lasse, das hatten wir auch in der letzten Folge nochmal, sie hat so eine Deutehoheit auch, beziehungsweise in der Geschichte jetzt, ich sehe genau, wir haben ja auch gesprochen schon im Vorgespräch darüber, sein Blut über uns und unsere Kinder ist ein furchtbarer Satz. Der führt immer wieder zu Pogromen. Aber da habe ich mir den Spaß gemacht, okay, dann suchen wir eine andere Deutung. Wie kann das denn anders gedeutet werden? Welche Deutung hat denn das Blut Jesu? Und dann merkt man, diese Frau sozusagen als Auslegerin versucht sozusagen, ja, worüber wir die ganze Zeit ja reden. Diese Kreuzigung muss ja passieren. Wir haben gesagt, was wäre passiert, wenn Pontius Pilatus ihn nicht kreuzigen ließe? Was wäre, wenn Judas ihn nicht verraten hätte? Das muss ja alles drauf und zu. Am Ende wäre Jesus wahrscheinlich selbst ans Kreuz hochgegangen, auf wen ihn keiner angeklagt hätte. Es musste anscheinend irgendwie
so
ändern.
Was ja im Johannesevangelium fast genau so geschildert wird. Ne? Das Johannesevangelium, Jesus ist der Souverän des Verfahrens. Er besteigt den Kreuz. Also der Johannes treibt das ja fast schon auf die Spitze. Ne? Das ist ja wie so eine freiwillige, das sind ja alles nur Werkzeuge in seiner Hand. Der Pontius Pilatus, mit dem er spielt und so weiter und so weiter. Ne? Aber das ist ja auch eingewoben in diese Szene mit dem Brot und Spiele, ne? Wo das vorkommt, wo er das, dieses römische Panem et Circenses jetzt mit dem spirituellen Aspekt verbunden und dann die Frau eben die Deutehoheit übernimmt und dann eben sein Blut ist vergossen für unsere Sünden spricht. Ne? Was, da nimmst du natürlich auch was auf, was heute oft vergessen wird, jetzt habe ich so einen schönen Sprechfehler gehabt, also es wird vergossen und vergessen, dass wir im Neuen Testament ja dieses Grundparadox der göttlichen Errettung des gottverlassen Gestorbenen haben, eben die Auferstehung vom Kreuzestod, ist ja ein Paradox. Und weite Teile des Neuen Testamentes darum ringen, dieses Paradox zu verstehen. Warum passiert das an Jesus? Und wir da ganz viele Deutemomente finden. Und natürlich die Theologen des Neuen Testamentes und die Theologinnen, die wir jetzt gegeben haben, weil die ist ja eine Theologin, die Frau, ja, sich nach Theologenart nicht nur, aber eben auch der Schriften bedienen, die eben das Alte Testament sind, meistens in der Variante der Septuaginta. Und wir haben nicht die Deutung des Todes Jesu, sondern 13, 14, 15 kommen davor und wir heute haben immer noch das Opfer, der Stellvertretende. Das sind alles einzelne Momente, die versuchen, ein Paradox zu verstehen. Und deine Protagonistin da ist eben eine Deuterin, die jetzt ein Deutemoment da herausgreift.
Sie ist eine Deuterin, die einfach Spaß hat, wirklich in die Tiefen der Bibel einzusteigen. Man kann nämlich kurz stehen bleiben und sagen, ja, sein Blut über uns, das ist eine typische Formel, die übernehmen die Verantwortung, ist damit geregelt. Ja. Ne? Aber dann guckt man doch, das Blut Christi ist nicht einfach irgendein vergossenes Blut, das hat Heilsrelevanz. Ja, Blut hat selbst Heilsrelevanz im Alten Testament. Wofür ist das Blut denn da? Im Tempel, am Altar, Versöhnung zu schaffen.
In der Offenbarung des Johannes wird es ja sogar auf die Spitze getrieben, wenn die weißen Gewänder derer, die für Gott kämpfen, im Blut des Lammes gewaschen sind. Das heißt, das ist natürlich dann eine mehr als interessante Deutung, dass es eben eigentlich keine Selbstverfluchung ist, sondern ein Ruf nach Erlösung. Das Blut, das dort vergossen wird, erlöst selbst die, die ihn anklagen. Was ja aus dem Munde Jesu am Kreuz auch kommen wird, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist genau im Prinzip ja in einem anderen Licht erscheint, wenn man diese Erlösungsfrage, sein Blut wird vergossen für unsere Sünden, zur Tilgung unserer Schuld, sind auch eben die, die ihn anklagen, der Erlösung teilhaftig.
Jetzt will ich weder als Exeget noch als Schrifterzähler falsch verstanden werden. Natürlich, die erste Ebene des Verstehens ist hier, diese kleine Volksmenge, die da versammelt ist, dieses Laos, diese Menge, übernimmt Verantwortung mit diesem Ruf.
Ja.
Aber es gibt natürlich immer die erzählte Ebene und dann die Kontextebene des verstehenden Lesenden. Und da kommt man nicht drum herum. Die rufen das heilsschaffende Blut Jesu und auf sich hernieder. Und das weiß auch ein Matthäus, der sehr natürlich im Jüdischen verwurzelt ist, dass natürlich hier es nicht darum geht, das jüdische Volk zu verwerfen. Die übernehmen nicht die Verantwortung und sollen bestraft werden. Nein, da ist genau dieses Doppelte drin. Ja, auch für das jüdische Volk ist in dem Blut Jesu die Versöhnung und das Heil angeboten.
Ja, aber du verdrehst den Text ja nicht, sondern du machst auf die Ambivalenz dieses Satzes aufmerksam, der gerade was so dieses sein Blut wird vergossen für, ja in sich trägt. Und dass man sieht, man hat in der wirkungsgeschichtlichen Auslegungstradition seine Einseitigkeit drin, die du gerade vollkommen konterkariert hast und damit im Prinzip ja auch deutlich machst, ja, man kann es als Ruf nach Erlösung lesen, was wir selber ja für uns auch tun. Es gibt ja eine ganze Mystik des Blutes Christi, wo man das ja auf die Spitze treibt und sagt, eigentlich kann der, das ist ja in Mel Gibson in dem Film The Passion of Christ, da fließt ja Blut noch und nöcher, so viel Blut kann in dem gar nicht drin gewesen sein, ja. Und das wird der Homie Cross sicherlich nächste Woche ermitteln, dass das Leiden Jesu Christi rein quantitativ, nicht qualitativ, rein quantitativ eher gnädig war, denn die beiden mit ihm gekreuzigten Schächer leben noch, als er schon längst tot ist. Also Gott hat sein Leiden gnädig vorzeitig beendet, man muss ihm nicht mehr die Beine brechen und so weiter. Ja? Also kann es offenkundig nicht um die Masse gehen, sondern um die Qualität, aber es gibt ja eine Frömmigkeitsrichtung, ich habe das mal auf einem Vortrag gesagt, da habe ich erheblichen Widerstand hervorgerufen in der Diskussion, das könne ja gar nicht sein, denn das Leiden, die Sünden der Menschen seien doch so übermäßig, Jesus müsse also massenhaft gelitten haben, da stört das nicht, dass man da drauf verweisen kann, ja, was ja auch zynisch ist, ne? Der Tod am Kreuz ist so oder so eine grausame Angelegenheit. Ne? Was ich damit sagen will, ist, es gibt ja nachgerade in bestimmten Frömmigkeitstraditionen diese Sehnsucht danach, sich im Blut des Christi zu baden. Wenn man so denkt und das hier auf diese Stelle überträgt, dann ist das ein Ruf nach Liebe, ein Schrei nach Liebe, um es mit den Ärzten zu sagen.
Du hast ja bei der Citykirche Wuppertal diese wunderbare Reihe angefangen, wo du eben Bibelverse in ganz neue Kontexte reinsetzt. Auf einmal einen Mafiosi-Kontext oder einen Fußballspieler als Kontext. Ja, stell dir mal vor, sein Blut über uns und unsere Kinder. Da kannst du dem Choral vorstellen in der Kirche, wenn der da singen würde.
Ja, bringst du die Protagonisten jetzt auf eine Idee. Wenn der Christoph Schönbach das sieht und hört, und er wird es sehen und hören. Christoph, der nächste Auftrag steht, kann ich so viel schon sagen.
Sehr gut. Ja, jetzt haben wir schon so viel über Blut und Leid geredet. Das ist ja praktisch der Werbeblock dann schon gewesen für die nächste Folge. Bei der nächsten Folge erzählen wir dann die Kreuzigung neu.
Ja, und du hast ja schon quasi den Link gesetzt, indem du die Geißelung schon geschildert hast. Die gehört für mich nämlich zur Kreuzigung dazu. Die Evangelien schildern das in der Tendenz anders. Da wird das quasi so als so eine Art Goodie für die Ankläger quasi gemacht. Guck mal, ich habe ihn schon geißeln lassen und dann bei Johannes noch dieses Exomo, seht, so ist ein Mensch oder seht der Mensch. Tatsächlich gehörte die Geißelung, ist schon Bestandteil der Kreuzigungsstrafe. Deswegen wird der Homie Cross da erst nächste Woche drauf rum. Du hast es heute schon getan. Wir haben also einen sehr schönen Link. Sehr schön, das ist auch komisch, das angesichts der Geißelung zu sagen. Also wir haben hier einen Link gelegt, der die beiden Folgen miteinander verbindet, die natürlich auch inhaltlich klar zusammengehören, denn dieses Ibis in Crucem, dieser Spruch des Todesurteils, wird ja dann in der nächsten Folge den Vollzug erfahren. Da sind die Evangelisten ja sehr, 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 sehr human. Sie schreiben eben nur, kreuzige ihn. Sie mussten nicht mehr schreiben, weil der Tod am Kreuz damals eine für doch sehr, sehr viele Menschen sichtbare Realität war. Teilweise waren die Straßen von Kreuzen gesäumt. Die Leute wussten, wovon geredet war. Man musste das gar nicht näher entfalten.
Und jetzt zum Abschluss der Folge. Normalerweise bringe ich ja immer ein Gedicht mit. Aber ich habe, seitdem wir diesen Podcast angefangen haben, eine neue Leidenschaft entwickelt. Ich sammle jetzt leidenschaftlich alle Romane, Gedichtbände, Balladen, Theaterstücke, die irgendwie biblische Texte neu erzählen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss unserer Folge einen Romananfang vorlesen. Ich bin mitten selbst gerade in einem Roman drinne, also ich kann gar nicht viel darüber sagen und ich kannte den Roman gar nicht. Ist vom Nobelpreisträger geschrieben worden, den ich auch nicht kannte, also ich wusste gar nichts und bin total begeistert und ich lese mal den Anfang vor und damit leiten wir sozusagen diese Folge aus. Und ich kann vielleicht schon verraten, wer der Autor ist. Den Titel des Romans kann ich nicht verraten, ansonsten ist die Pointe weg. Der Autor ist Per Lagerquist. Alle wissen, wie die damals am Kreuze hingen und wer um ihn herum versammelt stand. Maria, seine Mutter und Maria von Magdala, Veronika und Simon von Kyrene, der das Kreuz getragen hatte, und Josef von Arimathea, der ihn in Leinen hüllte. Aber etwas weiter entfernt den Abhang hinab,
Ein wenig abseits stand ein Mann und beobachtete unablässig ihn, der da oben hing und starb, verfolgte seinen Todeskampf vom Anfang bis zum Ende. Sein Name war Barabbas. Von ihm handelt dieses Buch. Per Lagerquist hat genau das gemacht, was du eben auch mal gesagt hast. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht mit Barabbas. Barabbas ist sozusagen der erste gerettete Mensch Jesu. Weil Jesus gekreuzigt wird, ist Barabbas gerettet. Dieser Räuber, dieser Berüchtigte. Wie geht die Geschichte von ihm denn weiter?
Und vielleicht fallen euch noch ganz andere Varianten ein. Wenn ihr uns mal eure Ideen schicken wollt, könnt ihr das tun an die E-Mail-Adresse info@die-schrifterzähler.de. info@die-schrifterzähler.de. Wir freuen uns immer, wenn wir mal eure Ideen, wie Geschichten weitergehen könnten, lesen und manchmal auch hören. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt, seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind. Thank you.